Gabriel Clemens kann nicht mehr auf den World Grand Prix Zug aufspringen. Florian Hempel erlebt einen Dämpfer auf dem Weg zum WM-Ticket. Der schottische Dampfzug Gary Anderson siegt auf der Pro Tour. Dave Chisnell fährt diesmal wieder ICE anstatt der Regionalbahn. Und auch James Wade lässt einen fahren. Das und vieles mehr jetzt bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer kompakten Analyse der Pro Tour Woche hier bei Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Danke fürs Einschalten an alle. Checkout hört ihr wie immer auf den bekannten Podcast-Portalen oder direkt auf der Internetseite von Sport 1. Wir sagen Danke an alle, die uns bei Patreon unterstützen und auch natürlich Danke an alle, die uns am Freitag oder übers Wochenende dann auf den anderen Portalen hören. Heute auf der Agenda natürlich zwei Proto-Events. Ich bin Kevin Schulte und an meiner Seite wie immer Micha Wattenberg. Hi.
Ja, hallo Kevin. Ich freue mich auch, hier in dieser Woche die zweite Folge mit dir begehen zu können. Es war wieder einiges los. Zwei Proto-Turniere haben stattgefunden. Der Alltag ist wieder eingekehrt zwischen den ganzen European Tour Events. Aber auch das besprechen wir heute aktuell wie nie. Und ich muss dich hier nochmal lobend hervorheben. Das war vielleicht einer der schönsten Cold Opener, den wir hier jemals bei Checkout hatten.
Ja, und wir sagen Dankeschön an James Wade, dass er überhaupt das alles möglich gemacht hat mit dieser unfassbaren Aktion, mit dem Moment der Woche, obwohl er kein Turnier gewonnen hat. Er hat ganz gut gespielt, ist er ins Halbfinale am Dienstag eingezogen, aber das, was danach passiert ist, werden wir gleich besprechen. Die meisten werden es sicherlich schon gesehen haben, es war sehr, sehr lustig.
Ja, definitiv. Aber bevor wir dazu kommen, lass uns jetzt einfach reinstarten. Wie immer chronologisch Proto-Event, Players Championship Event Nummer 22, Turnier 22 am Dienstag gespielt in Leicester. Und wir haben ein kleines Überraschungsfinale, denn beteiligt ist Connor Scott, nachgerückt über die Challenge Tour Nummer 1 der Challenge Tour. Und der unterliegt im Finale Gary Anderson. Am Ende ist es Gary Anderson, der mit 8-4 gewinnt. Es war kein besonders hochklassiges Finale. Es war ein Finale, wo Gary Anderson auch mal ein Leg in 24 Darts gewinnt. Aber ich würde sagen, für Connor Scott definitiv ein großer Erfolg, dieses Finale hier zu spielen. Und Gary Anderson zeigt auch mit seinen ganzen European Tour Absagen, er ist trotzdem irgendwie doch wieder da.
Ja, zu Connor Scott erstmal. Das ist jetzt nicht das erste Mal in der Saison 2024, dass wir einen Spieler haben, der nachrückt und dann den ganzen Weg geht bis ins Endspiel. Wesley Plaisir ist es zweimal hintereinander gelungen. Beides Spieler, die da ganz vorne mit dabei sind. Ich glaube, auf 1 und 2 platziert Christian Kiss stand im Halbfinale, ist die 3 der Challenge Tour. Also die rasieren alle ganz gut durch und werden sich für die WM qualifizieren. Bei Kiss ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwierig, er ist noch weiter weg, aber Scott und Plaisir werden es schaffen. Und das zeigt auch mal wieder, wie viel Qualität da schlummert auf der Challenge Tour. Deswegen Connor Scott müssen wir hier lobend hervorheben, aber natürlich auch Gary Anderson, der jetzt gar nicht so viel gespielt hat, der allerdings zum wiederholten Male auch ein Players Championship Turnier von vorne bis hinten wirklich gut spielt. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob er das dann auch mit auf die Bühne bringen kann. Das ist natürlich jetzt irgendwie komisch. Früher war es immer der Gary Anderson Way of Life. Entweder spielt er schlecht unter der Woche oder besser gesagt bei den Players Championships oder er spielt sie gar nicht und hat dann stabile Majors absolviert. Das ist jetzt ein bisschen sein Problem geworden. Also die Majors funktionieren noch nicht, aber besser kann es ja eigentlich nicht laufen, als dass du dir hier zumindest dann sehr viel Selbstvertrauen holst.
Ja, und das Selbstvertrauen kommt ja nicht nur über diesen Titel, sondern eben auch, du hast es angesprochen, dass er sehr konstant spielt. Er spielt auch hierbei wieder einmal einen 100-plus-Turnierschnitt, also ein dreistelliger Turnierschnitt. Das kommt definitiv nicht von ungefähr. Hatte da auch wirklich ein, zwei richtig gute Spiele mit dabei. Es ist das schlechteste Spiel am Ende von ihm im Finale, das schlechteste Spiel, was er an diesem Tag spielt. Es reicht aber. Es gab in diesem Finale immer wieder die Situation, dass Connor Scott einen Dart auf Bull verpasst hat, dabei 25 Rest steht, aber dann nicht wieder rankommt, um diese zu löschen, weil Gary Anderson diese Situation wirklich effektiv genutzt hat. Und dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt mal über Gary Andersons Weg an diesem Tag zum Titel.
Es ging los mit einem 105 Average und einem tollen Start in den Tag gegen Christoph Ratajski, der auch seinerseits gut gescored hat, aber dann am Ende dann doch nicht mithalten konnte mit Gary Anderson, dem Flying Scotsman, der dann gegen Lee Cox eine ganz hohe Hürde zu nehmen hatte auch Lee Cox, einer der Nachrücker, und der bekommt hier Anderson tatsächlich an den Rand einer Niederlage, führt mit 5:3 gegen den klaren Favoriten, bekommt aber dann in den 3 folgenden Legs keinen einzigen Matchstart. Also Gary Anderson hat dann in den entscheidenden Situationen nochmal das Niveau anheben können. In der Runde der letzten 32 gab es dann wieder ein 100-Plus-Spiel gegen Mickey Menzel, danach den besten Average des Tages von ihm, eine 109 gegen den starken Mike De Decker, danach gegen Johnny Clayton und auch gegen James Wade im Halbfinale auch immer über der 100-Punkte-Marke, also ein überragender Flow, den Gary Anderson da hatte, und dann eben gegen Connor Scott reichte ihm dann auch eine knappe 91 im Schnitt. Also es war wirklich auch ein Weg, der jetzt nicht einfach war, gerade mit den Personalien De Decker, Clayton, Wade hintereinander. Also da kann man dann auch schon mal leicht rausfliegen. Deswegen, Gary Anderson hat hier wirklich zur richtigen Zeit das gespielt, was er spielen musste. Und damit meine ich vor allen Dingen dieses Spiel oder diese letzten Minuten gegen Lee Cox.
Ja, also du musst halt dich immer wieder anpassen und du kannst nicht über den ganzen Tag 110 spielen. Du musst es halt in den richtigen Momenten machen und das hat Gary Anderson wirklich gut gefunden. Also ich meine auch schon die Auftakthürde mit Christoph Ratajski war jetzt nicht einfach. Christoph Ratajski spielt selber fast 103 Punkte im Schnitt und kommt hier so gar nicht zum Drücker. Dann eben gegen Mike De Decker, diese 109 waren halt wirklich Wahnsinn und er hat einfach das gemacht, was er musste, um es in den meisten Fällen wirklich ungefährdet gehen zu lassen. Also gegen Lee Cox, da lag er, wie gesagt, ein bisschen hinten. Lee Cox stand auch, glaube ich, einmal auf 16 Punkten Rest, gab aber keinen Dart auf Doppel oder sowas, aber Gary Anderson hat es halt genutzt und ja, hat sich da selber super rausgezogen und am Ende ist er auch an diesem Tag wirklich der verdiente Sieger.
Dann sprechen wir jetzt mal über die deutschen Vertreter. Wir hatten 8 an der Zahl in Leicester am Start in dieser Woche. Wir haben ja 9 Tourcard-Holder, von denen waren aber 3 nicht dabei. Also kein Pascal Rupprecht, da scheint jetzt auch nichts mehr zu gehen. Ist ja schon in seinem zweiten Tourcard-Jahr. Ich bin gespannt, ob wir ihn überhaupt noch mal sehen werden. Paul Krohn in seinem ersten Jahr spielt jetzt mittlerweile auch gar nichts mehr. Tim Wolters jetzt seit langer Zeit auch mal wieder ein Turnier ausgelassen. Er hat ja sehr viel gespielt, fast alles verloren, aber jetzt krankheitsbedingt nicht in England am Start. Dafür hatten wir aber 2 deutsche Nachrücker und deswegen kommen wir auf 8. Kai Gotthardt und René Adams einmal mehr wieder am Start.
Beginnen wir mit dem Deutschen, der bei diesem Turnier am besten abgeschnitten hat. Das war Gabriel Clemens. Er erreicht die Top 16. Es war ein Achtelfinale. Es war eigentlich ein wirklich, ja, starker Tag von ihm, muss man sagen. Verliert dann am Ende gegen James Wade. Sein Tag hat begonnen, gewinnt gegen Kai Gotthardt. Eigentlich ein bisschen ein komisches Spiel. Clemens, der deutlich schlechtere Spieler in dieser Partie. Die ersten Legs, also es lief auch im Stream, Kai wirklich überragend unterwegs gewesen. Ich habe Kai selten so gut spielen sehen.
Er stand ja bei 108, 109 zeitweise nach 3-4 Legs, ne?
Ja, also das war wirklich richtig, richtig gut. Lässt Clemens dann so ein bisschen wieder in die Partie rein und der packt eben zu, gewinnt am Ende mit 6:4. Dann hatten wir das Spiel des Tages aus Sicht von Gabriel Clemens, gewinnt gegen Menzo Soljovic mit 6:2, spielt 110,55 Punkte im Schnitt. Auch Mensur richtig, richtig stark mit knapp 100 Punkten.
Aber in diesem Spiel hatten wir Gabriel Clemens perfekt eingestellt auf die Triple 20. Und das müssen wir jetzt mal festhalten und dokumentieren. In jedem der 8 Legs, auch in den Legs, die er verliert, hat Gabriel Clemens eine 180 geworfen. Und in den ersten 7 der 8 Legs kommt die 180 entweder mit der ersten Aufnahme oder mit der zweiten. Also so eine Statistik habe ich selten von irgendeinem Spieler gesehen. Und von Gabriel Clemens jetzt auch schon mal gar nicht. Das war Wahnsinn. Also in dem Moment musste man das Gefühl haben, dass hier richtig was gehen kann, weil der Touch war bombastisch zu dem Zeitpunkt des Turniers. Und es ging ja auch jetzt nicht in dem Maße weiter, aber das wäre auch vermessen, das zu erwarten. Aber es ging ja zumindest so weiter, dass er dann auch ein schwieriges Spiel gegen Willie O'Connor überstehen konnte.
Ja, in dem Spiel gegen Mensur, ich sag mal, so ein First-Nine-Average von 127,54 Punkten kommt nicht von ungefähr. Da musste schon wirklich ein bisschen für trommeln. Nach diesem Spiel war mein Gedanke so, Also, wenn er die nächste Partie gewinnt gegen Willie O'Connor und wieder zumindest sein normales Niveau finden kann, dann kann hier auch nochmal richtig was gehen, weil es ist häufig das Problem, dass Spieler nach einem richtig guten Spiel das nächste dann verlieren und wirklich absacken, weil so ein gutes Spiel da war. Wenn du dich aber fängst, dann kann nochmal ordentlich was gehen. Er hat sich gefangen, spielt 99 Punkte, setzt sich im Decider durch in den Top 32 gegen Willie O'Connor und dann im Achtelfinale unterliegt er James Wade mit 3-6. Da kann er dann nicht mehr ganz an seine Scoring-Power anknüpfen.
Ja, und ein Sieg über James Wade hätte zumindest ihn an Luke Woodhouse im Grand Prix-Race vorbeigeführt und dann hätten wir aus deutscher Sicht dann noch deutlich mehr Spannung gehabt. So war dann klar, er muss am nächsten Tag auf jeden Fall ein paar Spiele gewinnen, um da wirklich noch so richtig Spannung zu erzeugen. Darüber sprechen wir gleich, aber wir haben es ja schon im Cold Opener gehört und der ein oder andere wird es auch verfolgt haben. Es ist ihm nicht gelungen, aber es ist natürlich bitter, gerade nach solchen ersten drei Partien. Im Prinzip ist das ganze Turnier wieder eine Blaupause von den letzten European Tour Events, die ja auch deutlich stärker liefen als zuvor. So in der ersten Jahreshälfte auf der European Tour, da gab es dann auch viele Nullerrunden, wo er dann wirklich zwar die Qualifikation ja qua Ranglistenposition geschafft hatte, aber dann eben nichts fürs Preisgeld einheimsen konnte. Und jetzt war es zuletzt anders. Er schlägt einmal in der zweiten Runde Michael van Gerven, er schlägt einmal in der zweiten Runde zuletzt Luke Humphries, verliert dann jeweils das nächste Spiel. Im Prinzip reden wir hier über Gabriel Clemens, der überragende Leistung auf der Bühne gebracht hat, aber vergleichsweise wenig Preisgeld einheimsen konnte. Und hier ist es jetzt wieder ein bisschen ähnlich. Also das ist schon sehr, sehr bitter gelaufen, weil auch ohne die Qualifikation jetzt für dieses Wochenende in Basel, er hätte hier nochmal richtig Druck erzeugen können. Und wer weiß, wenn dann Luke Woodhouse gelost wird gegen den Peter Wright oder so am Freitag, dann will ich den erstmal sehen, mit dem Druck gewinnen zu müssen. Und deswegen ist es unfassbar bitter, dass ihm nicht noch ein weiterer Sieg entweder gegen James Wade oder am heutigen Aufnahmetag am Mittwoch gelungen ist, um dann ein bisschen Druck zu machen.
Tja, es geht eben manchmal um ein paar Pfund, um ein, zwei Spiele, um ein, zwei Millimeter. Und am Ende ist Gabriel Clemens leider hier, ja, aus der deutschen Sicht der Leidtragende. Aber ich meine, es ist jetzt ja auch nicht, so muss man es auch sagen, unglücklich, weil jetzt hier das eine Spiel oder das andere, sondern diese ganze Rangliste ist ja schon eine Reflexion von den Leistungen konstant über die gesamte Saison.
Absolut, und das ist dementsprechend auch eine ehrliche Rangliste, gar keine Frage, aber es ist natürlich, es spielt eine Rolle, wann du deine Erfolge einheimst und für Gabriel Clemens sieht es jetzt schon in der frühen Phase sehr, sehr gut aus für das World Matchplay 2025, aber ja, so gerade diese ganz großen Spiele, die er da jetzt absolviert hat, die ja wirklich so das Niveau hatten von der vorletzten WM, wo er da ins Halbfinale eingezogen ist, ja, die sind so ein bisschen vergleichsweise wenig wert, ne? Also es gibt eben dann ja, auch da ein gutes Timing und das ist ihm da leider nicht hold gewesen, da kann er nichts für, ne? Trotzdem bleiben ja diese Erfolge, aber sie sind dann jetzt ein bisschen weniger wert, als sie es wert gewesen wären, wenn man im Nachhinein sagen können, ja, der spielt zwar eine schlechte erste Jahreshälfte, kommt dann aber wie die Feuerwehr wieder los und schlägt dann sogar die Besten der Besten und schafft es dann über diesen Weg dann noch zum Grand Prix, das wäre natürlich dann eine Cinderella-Story gewesen, so ist es die leider nicht.
Dann lass uns sprechen über Martin Schindler. Er war der zweitbeste Deutsche bei diesem Turnier, erreicht die Runde der letzten 32, gewinnt seine Auftaktpartie gegen Adam Gavlas, gewinnt dann gegen Nathan Aspinall und unterliegt dann im Decider James Wade mit 5-6. Averages von 91, 90 und 87. Es sind 2 Siege, 3 Spiele, aber irgendwie kommt Martin doch noch nicht wieder ganz zu seinen Leistungen, die ihm auch den European Tour Titel gebracht haben.
Ja, zumindest an dem Tag noch nicht. Am nächsten Tag ging es ja dann deutlich erfolgreicher.
Jetzt spoiler doch hier noch nicht alles.
aber tatsächlich, also ich meine, das war ja schon auch an dem Tag eine Verbesserung, zumindest was auch die Doppelquote betrifft. Ne? Also da war die Woche insgesamt deutlich besser und immerhin hat er Nathan Aspinall geschlagen. Dann gegen James Wade rauszugehen, war komplett unnötig, muss man auch sagen, weil eigentlich muss er die Partie ziehen. Und dann haben wir nämlich ein Achtelfinale Clemens gegen Schindler. Hätte natürlich dann auch eine ganz besondere Würze bekommen, weil natürlich klar ist, also nur Gabriel Clemens hilft dann Sieg wirklich weiter. Also über Spielverschiebung oder so hätten wir dann vielleicht noch irgendwie eine Diskussion gehabt, zumindest bei vielleicht einem Luke Woodhouse oder so. Das hätte ich dann auch nicht sehen wollen oder erleben wollen. Da sind wir alle rumgekommen, aber wäre natürlich eine schöne Geschichte gewesen, deutsches Achtelfinale. Aber James Wade ist weitergekommen und ja, der Sieg hat ja dann dazu geführt, dass wir auch noch mit James Wade überhaupt eine Story erzählen können, aber dazu später mehr. Machen wir jetzt weiter mit Daniel Klose.
Daniel Klose, der gewinnt seine Auftaktpartie gegen Karel Sedlacek, geht dann raus gegen William Borland. Ja, bisschen unglücklich vielleicht. Ich denke mal, William Borland sollte dann definitiv das Kaliber sein, was Daniel Klose sich auch zutraut, auf der Tour zu schlagen. Immerhin hat er hier mal wieder ein Spiel gewonnen. Anders sah das aus bei Florian Hempel. Der unterliegt in seiner Auftaktpartie an diesem Tag Richie Etthaus. Ebenso wie Ricardo Pietrzko. Der unterliegt Boris Kretschmer, verliert dort mit 6:4, spielt einen Schnitt von 83 Punkten. Ich denke, auf Ricardo kommen wir gleich dann, wenn wir den zweiten Tag besprechen, nochmal ein bisschen zu sprechen und werden da etwas intensiver drüber reden. Lukas Wenig, der geht raus gegen Graham Asher mit 3:6 und René Adams unterliegt Nathan Espinel mit 2:6 in seiner Auftaktpartie. Und Kai Gotthard haben wir natürlich schon besprochen in der Partie gegen Gabriel Clemens.
Ja, ist auch wieder auffällig, wie viele Deutsche dann die erste Runde eben nicht überstanden haben. Es müssten dann 5 an der Zahl gewesen sein, also 5 aus 8. Ja, ist nicht wirklich pralle, aber immerhin noch besser als am nächsten Tag. Dazu gleich. Bei den Österreichern haben wir immerhin 2 wichtige Erstrundensiege zu verzeichnen gehabt. Menzo Suljovic, der ja um die WM-Teilnahme, um die Tourkarte, um beides kämpft, gewinnt gegen Danny Jansen mit 6:1 und ja, dann verliert er gegen Gabriel Clemens dieses Monster-Match. Roby John Rodriguez gewinnt gegen Lee Evans 6:4. Ein starker Auftritt mit Mitte 90. Die hat er auch gehalten, allerdings gegen Thibaut Tricol dann verloren. Tricol, der sich auch anschickt, hier die WM Qualifikationen unter Dach und Fach zu bringen. Der spielt wirklich ein gutes erstes Jahr auf der Tour.
Lass uns schauen, was sonst noch so bei diesem Turnier passiert ist. Van Gerwen, der hat kurzfristig rausgezogen aus krankheitstechnischen Gründen. Das war jetzt aber nicht mit Ansage und jemand konnte nachrücken, sondern wirklich ja an dem Tag quasi rausgezogen. Littler und Wright, die waren auch nicht mit dabei. Wir haben es angesprochen, Christian Kist im Halbfinale, Connor Scott im Finale. Das waren wieder einmal 2 Spieler von der Challenge Tour, die hier im Halbfinale waren. Luke Humphries, der verliert in Runde 3 gegen Martin Atkins, ebenfalls ein Challenge Tour nach. Price, der geht in Runde 2 raus gegen Martin Lukman mit 4:6. Dort geht die Price-Misere weiter. Ross Smith, der verliert in Runde 1 mit einem 105er Average gegen Steve Lennon mit 2:6. Und Wessel Nyman, der verliert in Runde 1 mit 107 Punkten gegen Mike De Decker auch mit 2:6. Das musst du dir schon mal wieder überlegen. Das sind solche Wahnsinnsschnitte hier, mit denen man hier in der ersten Runde rausgeht. Das ist unfassbar.
Und eine Mini-Korrektur noch, aber das geht auf meinen Nacken, muss ich sagen. Wir haben hier ja natürlich so ein kleines Pamphlet, wo wir uns ein paar Notizen machen. Und der Kollege Atkins, es gibt ja Martin Atkins, aber in dem Fall ist es Jamie Atkins, der Challenge-Tour-Nachrücker. Ich verwechsel die immer. Also Atkins, ganz, ganz schwieriger Name. Also Luke Humphries ist rausgegangen in Runde 3 gegen Jamie Atkins, aber das auch natürlich trotzdem eine riesige Überraschung. Und jetzt sprechen wir natürlich über das Highlight der Woche, was auf jeden Fall viral gegangen ist, und zwar James Wade und sein Klettverschluss nach dem Sieg gegen Callan Ritz. Also er hat es danach auf den Klettverschluss geschoben, in Anführungsstrichen, aber hat es natürlich erst mit britischem Humor genommen. Seine Aktion da, wo er ja schlicht und einfach einen fahren gelassen hat. Also er hat einfach mal ordentlich einen weggefurzt, nachdem er gegen Callan Ritz gewinnt. Und dann ist ja dieses 7-8-sekündige Video entstanden. Ich weiß gar nicht, wer der Erste war, der es gepostet hat. Ich habe es auf jeden Fall bei Jack auf dem Kanal gesehen, der es dann auch weiter geteilt hat. Und dann ging es ja auch durch die Medien, wie sonst was. Und also man muss wirklich sagen, dieses gesamte Ding, dieser 8-sekündige Ausschnitt ist was für ein Louvre, ne? Das kannst du aufhängen, das ist ja so geil. Alleine auch Callan Ritz mit der Vorgeschichte, wie der abgedampft ist, wo wir wieder beim Fahren lassen sind, wie der abgedampft ist, nachdem er gegen Hempel verliert in Budapest. Und auch hier merkt man das wieder, Ritz total fertig mit sich und der Welt, hat ein gutes Spiel gemacht, verliert aber 5-6 und dann packt er sein Case und dampft da wirklich weg und dann gibt es diese eine Millisekunde, wo James Wade so nach links guckt und schaut, ob er jetzt alleine ist. Dann hat er aber die Rechnung ohne, ich glaube Scott Gibling heißt er, den Schreiber gemacht, der ja dann noch dahinter ist, oder es ist ihm völlig egal und er furzt da einfach ein. Das ist für mich wirklich eine der Szenen des Jahres, auch über Darts hinaus. Also so, wenn es jetzt so um Memes geht und um Ausschnitte. Das ist ja unfassbar lustig. Also das kannst du bei TV Total bringen oder bei Du gewinnst dir heute nicht die Millionen bei Stefan Raab.
Ja, also ich weiß auch nicht, was James Wade sich da gedacht hat. Also ich fand, also selbst wenn wir uns jetzt mal denken, weiß ich nicht, da wäre keine Kamera gewesen, das wäre jetzt Board 11 gewesen, es wäre trotzdem schon zum Schießen gewesen. Also du musst jetzt mal überlegen, du spielst da und dein Gegner fatzt direkt ab und dann guckst du dich einmal so ein bisschen verstohlen um, stehst da am Tisch und lässt mal richtig einen durchziehen.
Das Ding ist, dadurch, dass er sich so verstohlen umguckt, war ja eigentlich klar, dass er da auch wirklich wusste, oh, jetzt wird's laut oder jetzt kann's laut werden. Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie diese Gedankengänge sich zusammengesetzt haben müssen, ja, aber irgendwie ist es noch großartig.
Wie er dann noch vergessen hat, dass der Schreiber auch noch hinter ihm ist, also der teleportiert sich ja nicht auf einmal weg, also der war ja, keine Ahnung. Also es war unfassbar weird, diese ganze Chose, dass er da seinen flatulenzenfreien Lauf lässt.
Also wer es nicht mitbekommen hat, falls es noch Leute da draußen geben sollte, die es nicht mitbekommen haben, es ist sehr lustig. Weiß noch
jemand da draußen ist, der einen neuen Klingelton braucht.
Aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier den Yellow Press Boulevardesken Teil unserer Folge, machen wir jetzt den Deckel drauf und machen jetzt seriös weiter. Wir wollen jetzt nicht unseriös werden. Aber ganz ehrlich, genau, wir mussten jetzt dem Ganzen auch mal ein bisschen Raum geben, weil das war so lustig, da kommen wir nicht dran vorbei. Selbst wir nicht.
Nee, also... Gut, aber jetzt fertig mit dem Stunk von gestern. Kellen Ritz, abgesehen davon, dass er da in diesem Spiel direkt abgehauen ist, wo er mit 105 gegen James Wade rausgegangen ist im Viertelfinale, das gehört nämlich auch zur Wahrheit dazu, fand ich das über diesen Tag eigentlich sehr ordentlich unterwegs gewesen. Also gerade mit der Vorgeschichte auf der European Tour und wie er da die Bühne verlassen hat, den Tag über wirklich ordentlich gespielt. Also bei diesem Mann ist mal Hü, mal Hot.
Ja, ich hoffe, dass er sich nicht zu sehr ärgert, dass er es nicht wieder zu sehr an sich ranlässt, dass er da mit 105 rausgeht, weil da war ja dann wirklich noch mehr drin in diesem Spiel auch gegen The Machine. Aber ja, tolles Statement gesetzt, nachdem er da gegen Hempel ausgeschieden ist, war ich mir nicht mal sicher, ob wir ihn überhaupt sehen würden in Leicester, ne? Aber umso besser, dass wir ihn auch so stark gesehen haben. Und damit, also ich würde sagen, wir können jetzt auch weitermachen mit dem Mittwoch. Oder hast du noch was? Ja.
Nee, lass uns das machen. Es war Players Championship Event Nummer 23, natürlich auch gespielt in Leicester. Und es ist Dave Chisnell, der den Titel gewinnt. Am Ende gegen Chris Doby. Doby, der wieder einmal in diese Partie reingestartet ist mit einer 180-140. Doch Chisnell kann sich das erste Leck holen, anders als Martin Schindler im Spiel davor. Denn da hatte Martin überhaupt gar keine Chance im ersten Leck. Denn Doby hat reingestartet mit einem neuen Dart. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Lass uns jetzt erstmal auf das Finale zu sprechen kommen. Es war kein überragendes Spiel. Es war eher ein bisschen zäh beim Stand von 3-3. Kann Dave Chisnell dann so ein bisschen den Turbo finden. Es war allerdings von Dave Chisnell an diesem gesamten Turniertag am Ende das schwächste Spiel von ihm im Finale, ähnlich wie bei Gary Anderson am Vortag auch.
Ja, er hat übrigens geschlagen Kellen Ritz in der ersten Runde, also da gab es dann einen Erstrunden aus für The Riot gegen Dave Chisnell. Danach setzt sich Chizzy durch gegen Dylan Slevin, gegen Jeffrey Sparidans, gewinnt dann einen Decider gegen Madas Rasma mit einer 107, muss er in den Decider gegen einen starken Letten im Achtelfinale. Im Viertelfinale bekommt das überraschend mit dem erstaunlich starken Mervyn King zu tun, der zuvor gegen Humphreys gewonnen hatte, gewinnt das Spiel dann aber klar. Genauso auch im Halbfinale gegen Überraschungshalbfinalist Stephen Burton, auch hier 100 plus im Average gespielt und ja, dann im Finale gegen Chris Doby reicht eine 92 und ja, wie gesagt, mit dem ersten Leck schon so ein bisschen auf Schiene gekommen, dadurch, dass er eben dann dieses Leck wirklich klaut und nach dem 3-3 hat er dann diese überragende Phase erwischt und demzufolge reden wir jetzt hier über zwei auch nicht sehr überraschende Finalisten, muss man sagen, denn Chris Doby ist die 1 der Players Championship Order of Merit und Dave Chisnell ist aktuell jetzt auf 3 gesprungen, also zwei, die Pro Tour auch mit dominieren in diesem Jahr.
Ja, Dave Chisnell ist irgendwie jemand, aus dem werde ich nie so ganz schlau. Also den einen Tag geht der, weiß ich nicht, irgendwie in der ersten Runde mit 83, 85 raus. Am nächsten Tag gewinnt er das Ding, spielt in Serie 107, 109, 102. Also irgendwie, ich verstehe nicht so ganz, was bei diesem Mann vorgeht, aber phasenweise spielt er so einen unfassbaren Dart. Das gilt natürlich auch für Chris Doby, der, wenn er drauf ist, mit dem richtigen Touch gefühlt alles trifft. Also den kannst du da auch 3 Meter weiter nach hinten stellen. Aber ja, Dave Chisnell, ich werde nicht ganz schlau aus ihm.
Ja, und das gilt auch so ein bisschen für Steven Burton, ne, der hier auch völlig aus dem Nichts ins Halbfinale einzieht. Auch dadurch ein Spieler, der jetzt sehr, sehr sicher dann auch die WM erreichen wird. Steven Burton immer sehr, sehr unscheinbar, aber hier mit einem überragenden Lauf ist jetzt in der bereinigten Pro Tour Order of Merit für die WM auch die 17, sehe ich. Also der hat jetzt hier die WM-Quali unter Dach und Fach gebracht mit diesem Lauf ins Halbfinale. Sprechen wir dann jetzt über diejenigen, die leider keinen Lauf geschoben haben, bis auf eine Ausnahme, und lass uns gerne jetzt in dem Fall mit der Ausnahme direkt beginnen, mit Martin Schindler. Du hast es schon angesprochen, er ist in den neuen Data von Chris Dobie reingelaufen, aber das war erst im Halbfinale der Fall. Bis dato, Martin Schindler, super durchgekommen, gegen Kim Heibrechts gewinnt er 6:0 in der ersten Runde, war ein Whitewash, aber Schindler hat auch viermal Legs gecheckt, während Heibrechts auf einem Ein-Dart-Finish stand, also Kim Heibrechts war im Scoring gar nicht so viel schlechter als Martin. Danach bekommt das mit einem weiteren Belgier zu tun, Stefan Hendarik, das ist ein Nachrücker gewesen, ganz kurzfristig nachgerückt, steht auch, glaube ich, nur so auf Platz 29 in der Challenge Tour Order of Merit, und da kommt Martin irgendwie durch, zittert sich dadurch im Decider. Danach gegen Brad Clayton und Lee Evans noch gewonnen. Gegen Lee Evans muss er sogar einen 4-1 Rückstand drehen. Im Viertelfinale gewinnt er gegen Martin Lukman. Das waren jetzt auch wenig herausragende Spiele dabei, aber er hat die Doppel besser getroffen und das kann dann auch mal reichen.
Und dann läuft er in einen bockstarken Chris Dobie und unterliegt mit 2:7 im Halbfinale. Dobie, der spielt hier am Ende, ich sag mal, nur 103, beginnt wirklich famos. Im ersten Leg gab es direkt den neuen Data bei Anwurf Dobie, also überhaupt gar keine Chance von Martin. Dann im zweiten Leg startet Dobie wieder mit 180, 140, also 14 der ersten 15 Darts waren perfekt. Das war wirklich absoluter Wahnsinn. Steht dann nach zwei oder drei Legs irgendwie bei 130 oder sowas im Schnitt, was da bei Dart Connect war. Also das war wirklich, da machst du dann als Gegner halt auch wenig. Es gab immer wieder so ganz kleine Situation, wo Martin hätte zurück ins Spiel kommen können, also holt sich ja auch noch das Break zum 2:3, hätte potenziell dann das 3:3 machen können, da ist es dann aber Dobie, der wieder einen richtig guten Moment findet, also ja, gegen diesen Mann war in dieser Partie einfach auch wenig Kraut gewachsen.
Und damit wären wir dann allerdings auch schon durch mit den positiven Meldungen aus deutscher Sicht, denn alle anderen sieben sind in der ersten Runde ausgeschieden. Gabriel Clemens verliert gegen Lee Evans und damit sind die letzten Resthoffnungen für den World Grand Prix zerstört worden. Er verliert gegen Lee Evans mit 2:6. Es war eigentlich eine gute, eine stabile Auslosung und Luke Woodhouse ist früh rausgegangen. Also die Gegner haben oder die Konkurrenten im Race haben eigentlich mitgespielt. Aber Gabriel Clemens, ja, hat dem Druck dann nicht standhalten können, verliert gegen den überraschend starken Lee Evans. Florian Hempel, auch für ihn war es leider eine schwarze Woche. Er verliert genauso wie am Vortag in Runde 1 gegen Mickey Menzel. Er spielt toll, über 100 im Schnitt, hat eine Doppelquote von 66%, aber verliert mit 4:6 gegen Mickey Menzel. Wie kann das denn sein? Das ist ja Wahnsinn. Das sind zwei ganz bittere Niederlagen in den ersten Runden auf dem Weg zur WM.
Ja, sowas tut schon weh. Also manchmal kann die Statistik natürlich auch so ein bisschen lügen, ne? Also wenn du deine eigenen Legs sehr, sehr gut spielst, wenn du, weiß ich nicht, immer gerade so keinen Dart auf Doppel bekommst, immer einen sehr, sehr guten Übergang spielst, weiß ich nicht, von 188 Punkten immer auf 8 Punkten landest oder sowas, aber gerade halt wenig auf Doppel bekommst und ja, deine eigenen Legs sehr, sehr gut spielst, dann kann das schon ein bisschen trügen. Tut halt dann aber trotzdem schon weh. Also wenn du am Ende nach diesem Spiel auf die Statistik schaust, dann fragst du dich natürlich schon, was hätte ich denn jetzt potenziell noch besser machen sollen und warum hat es denn nicht gelangt? Und diese Frage hätte ich jetzt ganz gerne einmal von dir beantwortet, wenn wir nämlich zum nächsten Deutschen kommen, das ist Ricardo Pietrzko, geht raus in der ersten Runde gegen Vincent van der Voort mit 0:6, 68er Average. War das die komplett falsche Entscheidung, diese Turniere mitzunehmen?
Ja, Punkt. Also mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich kann es auch ein bisschen untermauern, indem ich mich auch mir so ein bisschen medizinischen Rat eingeholt habe von einem Freund dieses Podcasts, den ihr auch bald wieder hören werdet. Also da wurde ich genau in dieser Position bestätigt. Es war komplett falsch, diese Turniere mitzunehmen. Ich kann mir vorstellen, wie diese Entscheidung gefällt wurde. Ricardo Pietrzko ist ja eh ein Vielspieler. Also das ist keiner, der jetzt mal eben so ein paar Tage die Darts beiseite legen kann. Und dann hatte er natürlich jetzt diese beiden Turniere, da war sicherlich schon alles gebucht, Flüge, Hotel, und dann dachte er sich, nehme ich die Sachen mal mit. Ich glaube nur, er hat mit der Entscheidung jetzt rückblickend betrachtet mehr falsch gemacht als richtig, weil gegen Vincent van der Voort einen 68er Schnitt zu spielen, dann geht's ja vielleicht im schlechtesten Fall auch noch auf den mentalen Aspekt, und eigentlich wäre es wahrscheinlich jetzt besser gewesen, einfach mal die Darts wegzulegen, sich ein paar ruhige Tage zu machen, vielleicht auch schon frühzeitig nach Süddeutschland zu fahren oder direkt nach Basel, bisschen akklimatisieren und wirklich einfach mal den Arm entspannen, das Handgelenk. So, im schlechtesten Fall hat er die Regeneration sogar verzögert.
Ja, da würde ich mitgehen. Also ich glaube, aus medizinischer Sicht ist es wirklich nicht gut. Also wir wissen ja noch nicht ganz genau, was es ist, aber wenn es eine Sehnenscheidenentzündung ist, dann ist es einfach gut, etwas Pause zu machen, dem Handgelenk oder dem Arm Pause zu gönnen, das auszukurieren, das braucht einfach seine Zeit. Und da, ich sag mal, mit der Belastung am Dartboard tust du dem eben nichts Positives dazu. Und dann ist es eben der von dir noch angesprochene mentale Aspekt, weil ich sag mal so, das geht dir natürlich auch in den Kopf rein, wenn du hier mit 68 Punkten, ich habe es jetzt nicht genau überprüft, aber ich bin mir ziemlich sicher, den schlechtesten Average dieser zwei Tage spielst, mit 0-6 gegen Vincent van der Voort verlierst. Also das soll nicht despektierlich klingen, aber erste Runde gegen Vincent van der Voort, danach wäre, glaube ich, Owen Roloffs oder Shane McGurk gekommen. Also eine viel bessere Auslosung, um in die dritte Runde beim Players Championship Turnier zu kommen, kriegst du eigentlich nicht unbedingt auf dem Papier. Und wenn du das halt nicht nutzen kannst, ich glaube, dann war es wirklich die falsche Entscheidung. Dann hätte er lieber Ruhe walten lassen sollen, dann nach Basel oder vielleicht sogar Basel ausfallen lassen, auch wenn das hier jetzt für ihn preisgeldtechnisch wichtige Turniere gewesen wären. Aber so, ja, ist dem eben nichts Positives getan.
Ja, ich kann mir schwer vorstellen, dass es jetzt in Basel ein richtig gutes Turnier wird. Also es wird sicherlich irgendwie besser laufen, das kann ich mir schon vorstellen, wenn er sich jetzt da nochmal ärztlichen Rat sucht oder so. Aber es wäre sicherlich zumindest nicht schlechter, oder die Aussichten wären nicht schlechtere gewesen, wenn er jetzt Leicester ausgelassen hätte für Basel. Vielleicht macht es jetzt auch Sinn, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, dann auch wirklich die Schweiz sein zu lassen. Müssen wir abwarten. Zum Zeitpunkt des Hörens von manchen ist es vielleicht auch schon raus. Wenn ihr es erst am Freitag oder im Laufe des Samstags oder so hört, werdet ihr es eh wissen. Aber wir werden das Ganze natürlich dann noch in der nächsten Woche thematisieren. Thematisieren wir denn jetzt die restlichen vier Deutschen, die allesamt auch in Runde 1 ausgeschieden sind. René Adams, Kai Gotthardt als Nachrücker, keine Schande, verlieren gegen Clayton und Van Dijvenbode. Ein bisschen problematischer sind die Ergebnisse für Lukas Wenig. Der verliert gegen Adam Hunt, hat insgesamt nur ein Players Championship Turnier besser bestritten als eine zweite Runde. Also da sieht es jetzt richtig düster aus mit der WM-Qualifikation. Das gleiche gilt für Daniel Klose. Auch er wird alles daran setzen müssen, die Super League zu überstehen. Es sei denn, da kommt nochmal irgendwie so ein random Finaleinzug daher wie im letzten Jahr. Aber bei Daniel Klose, letzte 9 Turniere, 7-mal in Runde 1 raus. Das ist dann eben eine miese Bilanz.
Dann lass uns jetzt noch über die österreichischen Kollegen sprechen. Wir fangen an mit Menzo Suljovic. Der gewinnt in der ersten Runde mit 6-0 gegen Barry van Peer, spielt hier auch wieder ein 100er Schnitt. War eine gute Partie, geht dann aber ähnlich glatt mit 1-6 gegen Daryl Gurney raus. Und auch glatt trifft es ziemlich genau bei Roby John Rodriguez, denn der geht nämlich mit 0-6 raus gegen Ryan Meikle in seiner Auftaktpartie. Also die Österreicher konnten es bei diesem Turnier auf jeden Fall immer sehr deutlich gestalten, egal in welche Richtung.
Ja, und immerhin Mensur jetzt mit 2 Erstrundensiegen wieder in dieser Woche, und er hat ja auch noch den Grand Slam, wo er dann noch Preisgeld einheimsen kann, und er ist jetzt auch deutlich weiter als Roby John Rodriguez in der Tourkartengeschichte. Also für Roby wird es trotz der Grand Slam-Teilnahme, die er natürlich auch hat, wird es ein richtig weiter Weg. Also bei Mensur sieht es jetzt echt gar nicht so verkehrt aus. Sprechen wir dann noch ein bisschen über ein paar weitere Spieler, vor allen Dingen auch ein paar große Namen müssen wir noch nennen. Michael van Gerwen erneut nicht dabei, hat jetzt also beide Turniere ausgelassen und ist da mutmaßlich ein bisschen schlauer gemacht als Ricardo Petrezko. Luke Humphreys erneut früh rausgegangen, diesmal im Achtelfinale mit einem 79er Average. Das müsste jetzt, ich habe es nicht gecheckt, aber mit Sicherheit der schlechteste Average in diesem Jahr sein von Luke Humphreys. Verliert gegen Mervyn King und musste auch schon in Runde 1 einen Decider überstehen und einen Matchstart überstehen gegen Benjamin Reuss. Gavin Price auch schon wieder früh raus in Runde 2, diesmal gegen Wessel Neimann, genauso wie in Budapest. Und Michael Smith, der verliert genau wie in Budapest gegen Johnny Clayton in Runde 3. Zuvor hat er Whitlock geschlagen im Decider. Der wiederum hat seine Niederlagenserie ausgerechnet beendet gegen den Vortagesfinalisten, gegen Connor Scott. Und ja, ansonsten müssen wir noch Adam Warner lobend erwähnen. Der spielt einen neuen Data, auch völlig aus dem Nichts in seinem Zweitrundenmatch gegen Julian van der Velde, ist da aber trotzdem rausgegangen.
Dann lass uns jetzt nochmal einen Blick auf die aktuellen Major Races werfen. Natürlich allen voran das Race zum World Grand Prix. Das letzte Turnier vor dem Cut ist dann noch die European Tour in Basel an diesem Wochenende. Dann stehen alle Teilnehmer fest. Fix sind die Top 13 der bereinigten Pro Tour Order of Merit. Ja, wer zittern muss, das wäre die 14 Cullen. Das wäre die Nummer 15 Brandon Dolan und die Nummer 16 Luke Woodhouse. Cullen, ich sag mal so, für den könnte es natürlich schon ein Anreiz sein, bei diesem Turnier teilzunehmen, weil da muss er die Insel nicht unbedingt verlassen. Clemens, der ist.
Ich hoffe, Joe Cullen hört das nicht und lässt sich das übersetzen hier von der KI.
Ansonsten darf ich nie wieder Modus Super Series spielen.
Genau, genau.
Ja, wir wollten ja auch da die Wattenberg Wildcard einführen. Clemens auf der 17, der muss hoffen, dass er auf diesem Platz bleibt und dass dann einer von den Pro-Tour-Qualifikanten absagt. Relativ unwahrscheinlich, aber ich sag mal, die letzte Resthoffnung, die Gaga noch hat, Gilding, der kann sich noch qualifizieren, braucht dafür aber mindestens das Achtelfinale und Van Dijvenbode braucht mindestens ein Viertelfinale, Wattimena mindestens das Halbfinale in Basel, dann könnte da nochmal Bewegung reinkommen.
Ja, mal schauen, ob es noch Bewegung gibt. Analysieren wir in der nächsten Folge. Zu den Players Championship Finals hatte ich schon eben erwähnt, dass Dobie jetzt Platz Nummer 1 übernommen hat nach 23 von 30 Turnieren. Und es läuft sehr darauf hinaus, dass wir mit Martin Schindler, Gabriel Clemens und Florian Hempel vielleicht sogar nur drei Deutsche dann haben werden und es Ricardo wirklich nicht packen wird. Also der Rückstand ist auch gar nicht so klein. Er braucht wirklich da mindestens einen ganz guten Run noch bei den verbleibenden 7 Turnieren. Für Hempel könnte es auch noch eng werden, sieht aber immer noch ganz gut aus. Gabriel Clemens, da bin ich mir sicher, wird es packen und Martin Schindler hat jetzt mit dem Halbfinale die Qualifikation zumindest fixiert, steht jetzt auf Rang 37. Bei der WM war es die angesprochen schwarze Woche für Florian Hempel. Das ist auch der einzige Name, der so richtig spannend ist aus deutscher Sicht, weil Klose und Wenig eigentlich zu großen Rückstand haben. Die anderen drei Deutschen sind gesetzte Spieler. Springer wird es über einen anderen Weg schaffen und dann haben wir noch unseren Super League Qualifikanten, aber bei Hempel müssen wir vielleicht mal ein bisschen drüber reden. 7 Turniere sind es noch. Wie viele muss er überstehen? Wie viele erste Runden? Was sagst du?
Ja, vielleicht so 4.
Ich glaube auch. Also ich habe es auch mal so ausgerechnet. 4, das wäre, glaube ich, ja, eine ganz gute Möglichkeit. Dann hätte er 4 weitere 1.000 und dann könnte es sich positiv ausgehen. 27.000, das wurde auch schon von einigen so als der Cut genannt. Und das ist doch jetzt ein Ziel, auch was realistisch ist. Also wenn er auch so ein Niveau hält, was er aktuell hat und am Ende zumindest mehr erste Runden gewinnt als verliert, dann wird er die WM schaffen. Ich bin da immer noch optimistisch.
Dann schauen wir mal, was wird.
Was wird?
Jetzt erstmal die kleine Vorschau für das kommende Wochenende. Wir haben die Swiss Darts Trophy von Freitag bis Sonntag erstmals in Basel. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, auch auf die Stimmung vor Ort. Also schauen wir mal, was da so kommen wird. Und nächste Woche, da spreche ich dann mit Jan Toden darüber, weil du am Wochenende anderes vorhast. Ich will jetzt nicht sagen besseres, aber...
Nee, ist auch nicht besser. Vor allen Dingen, wenn Borussia Mönchengladbach nicht gewinnen sollte, dann ist das gar nicht besser, da im Borussia-Park zu stehen gegen Union. Nee, aber ich habe einen Heimatbesuch, der schon lange geplant ist und dementsprechend werde ich immer nur so ein bisschen Real-Life was verfolgen und natürlich ansonsten im Ticker. Aber das reicht jetzt nicht, um da wirklich fundiert drüber sprechen zu können. Und Jan ist sogar einen Tag da. Er hat es ja nicht weit von Freiburg nach Basel. Dementsprechend ist er ein sehr, sehr würdiger und guter Ersatz in der nächsten Folge.
Ja, so werde ich es machen. Spreche ich mit Jan darüber. Ansonsten haben wir noch die afrikanische WM-Quali. Erstmals nicht in Südafrika, sondern in Kenia. Auch das werden wir dann natürlich in der kommenden Woche besprechen. Und darauf in der Woche beginnt dann sogar schon der World Grand Prix. Und jetzt müssen alle unbedingt hier einmal kurz die Lauscher spitzen. Denn, Kevin, bei Checkout kommt hier ein bisschen was im Zeitplan an Modalitäten rein. Erzähl uns doch mal, was machen wir rund um den World Grand Prix?
Es wird ganz, ganz wild. Es wird ein bisschen anders. Also der World Grand Prix beginnt ja am 7. Oktober, geht dann exakt eine Woche lang bis zum 13., also vom Montag bis Sonntag. Das heißt, in der nächsten Woche haben wir dann auch schon relativ zeitnah die Auslosung. Wird sicherlich schon am Montag, spätestens Dienstag dann gemacht werden von der PDC. Und es wird dann natürlich eine ganz reguläre Analyse geben zur Schweiz mit Jan, das hast du gesagt. Und dann haben wir aber auch noch drei Proto-Events von Dienstag bis Donnerstag. Wird es Pro-Tour-Turniere geben und wir werden uns dann donnerstagabends hinsetzen und eine Folge für den Freitag machen, nur zur Pro-Tour. Und jetzt fragt ihr euch, macht ihr denn keine Grand Prix-Vorschau?
Doch.
Machen wir. Genau, doch. Machen wir doch. Und zwar werden wir die dann am Montag, den 7. zum Start des Grand Prix für alle veröffentlichen. Also da wird es dann nicht am Mittwoch die neue Folge geben, also nicht am 9., sondern am 7. Ist wahrscheinlich schon jetzt ein bisschen sehr kompliziert. Wir werden das aber sicherlich auch in der nächsten Woche in den einzelnen Folgen nochmal erläutern. Ganz wichtig wird sein, weil wir werden die Grand Prix Vorschau, wir werden die schon vorzeitig aufnehmen, kurz nach der Auslosung in der nächsten Woche, und dann wird es für alle, die uns bei Patreon supporten, die Möglichkeit geben, die natürlich dann auch schon nach Aufnahmetermin zu hören. Also wer nicht so lange warten kann oder will auf unsere Predictions für die 16 Grand Prix Erstrundenpartien, der sollte uns bei Patreon supporten für 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer im Monat. Seid ihr da dabei?
Ich fasse das noch einmal ganz kurz aus Einfachheitsgründen zusammen. Also nächste Woche eine Folge mit Jan Toden gemeinsam. Dann abends kommt die Folge am Donnerstag nach den Proto-Events, sonst regulär am Freitag zu hören. Und dann die große Änderung in der Woche darauf kommt die Mittwochsfolge für alle auf den gängigen Plattformen bereits am Montagmorgen. Das ist die Grand Prix-Vorschau. Und auf Patreon kommt die sogar schon in der Woche davor, wann immer wir die aufgenommen haben. So halten wir es. Es ist in dieser Woche ein bisschen Wladimir Andersen-Zeitplan.
Oh, ja, genau. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir abdampfen, würde ich sagen. Ne? Also am Ende dieser Folge bleiben wahrscheinlich bei vielen von euch jetzt noch, bleibt so dieses Meme hängen von diesem Typen, der da vor diesem Flipchart steht und mit diesen ganz vielen Verbindungen und Pfeilen. Aber keine Angst, wir werden es nächste Woche natürlich nochmal erwähnen. Und wer diesen Podcast abonniert auf der Podcast-Plattform seiner Wahl, der kommt sowieso nicht an Checkout, dem Sport1-Darts-Podcast, vorbei. So nämlich.
Gut. Damit können wir es halten, Kevin, bis... Nee, warte, wann höre ich dich? Nächste Woche, Donnerstagabend, hören wir uns wieder.
Ja, wird Zeit, dass wir jetzt Schluss machen. Also, wir dampfen ab. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.